Breitband Topic.
Sie heißen Ondango, Akaaki, Smava, Skrill, Wuga, Amen oder sechs Wunderkinder. Berlin gilt mit weit über 60 jungen Internetfirmen als Start-up-Hauptstadt der Bundesrepublik. Aber eben nicht nur das, auch die internationale Szene schenkt der deutschen Hauptstadt mittlerweile zunehmend Beachtung. In den letzten Wochen und Monaten überschlugen sich so quasi die Presseberichte, die Berlin dann als nächstes Silicon Valley priesen oder eben doch zumindest als Europe's hottest Startup Capital.
Und es scheint sich in der Tat was zu tun. Das Berliner Startup Wuga sammelte diesen Sommer 24 Millionen Dollar von Investoren ein und ist weltweit auf Platz 2 in Sachen Facebook-Spiele. Und diese Woche stieg die britische Investorengruppe Atomico mit 4,2 Millionen Dollar beim Berliner Startup 6 Wunderkinder ein.
Gründe gibt es also genug, um einen genaueren Blick auf den Hype um Berlins Startup-Landschaft zu werfen. Matthias Finger hat das für uns übernommen.
Der Beginn des neuen Startup-Hypes lässt sich im letzten Jahr verorten. Ein Berliner Unternehmen wird für unfassbare 150 Millionen Euro an eBay verhökert. Der wenig originelle Shopping-Club Brands for Friends. Die Social-Games-Entwickler Wuga rücken ins internationale Rampenlicht. Das Wissenschaftlernetzwerk ResearchGate kommt in die deutsche Hauptstadt.
Berlin ist immer aufgedreht und immer up to date. Drum zieht Berlin auch alle an wie ein Magnet.
2010 durchbricht auch der nach Berlin gezogene Musiksharing-Dienst Soundcloud die Schallmauer von 1 Million Nutzern. Für ihre Standortentscheidung hatten die schwedischen Macher zuerst London und Paris ins Auge gefasst. Vielleicht sind sie deshalb die geistigen Väter des Berlin-Hypes. Mitbegründer Alexander Jung.
In Berlin leben Programmierer, die cooles Zeug zusammenhacken. Und es gibt diese unglaublich kreative Künstlerszene. Verrückte Musiker, verrückte Tech-Leute. Das hört sich nach dem richtigen Ort an für Soundcloud.
Die Hype-Mechanik setzt ein und führt zum Schneeballeffekt. Eine zweite Generation der Startup-Gründer strebt ekstatisch nach Berlin. Die Macher wollen aber nicht weiter US-amerikanische Ideen kopieren, wie die altvorderen Samwer-Brüder von StudiVZ. Die eigene Weltherrschaft ist erklärtes Ziel bei Diensten wie Soundcloud.
Wir spielen die globale Karte und nutzen das Beste aus allen Städten. Wir lieben Berlin, aber wir haben auch ein kleines Büro in London. Zwei Jungs sind in L.A. und in San Francisco sitzen auch noch welche.
Mittlerweile hat Soundcloud über 5 Millionen Nutzer. Im kollektiven Rausch fährt seit diesem Sommer auch die internationale Presse auf Berliner Startups ab. CNN berichtet, die Wired, die New York Times, alle nennen Berlin die heißeste Startup-Hauptstadt Europas, ein neues Silicon Valley. Die Startups sonnen sich im medialen Interesse. Sie alle verwursten die fiebrige Startup-Diskussion mit gebetsmühlenartiger Berlin-Begeisterung. Geringe Lebenshaltungskosten, gutes Nachtleben, brillantes Netzwerken. Paul Carr vom US-Blog TechCrunch war für seine Recherche extra nach Berlin gereist.
Berlin ist interessant und spannend geworden. Die Deutschen sind keine effizienten Spaßbremsen mehr ohne Enthusiasmus und so. Das stimmt nicht, zumindest nicht in Berlin.
Echte internationale Player sind in Berlin jedoch selten. Dabei werden die Startups gerade von internationalen Investoren mit Geld überschüttet. Die Macher der App Wunderlist bekamen in dieser Woche satte 3 Millionen Euro, der Pizzabringedienst Lieferheld ganze 8. Und Hollywood-Star Ashton Kutcher pumpt 1,5 Millionen in die Meinungsseite Amen, die am Donnerstag in London mit einem europäischen Tech Award ausgezeichnet wurde. London, was war das nochmal? Die europäische Startup-Hauptstadt heißt Berlin. Oder ist es doch nur eine Startup-Hype-Stadt?
Ja, und diese Frage, die haben wir gleich weitergeleitet an Matt Kohler. Der hat die Webseite LinkedIn mitbegründet, war einer der ersten 5 Leute bei Facebook und ist mittlerweile ein Investor bei der Firma Benchmark Capital im Silicon Valley. Auf seinen Rat hin hat das Unternehmen ResearchGate seinen Hauptsitz nach Berlin verlegt. Wir haben mit ihm telefoniert und seine Meinung deckt den Hype.
I think Berlin is a really great place. The talent in Berlin is really strong. It's a very.
Ich finde, Berlin ist ein toller Ort. Es gibt sehr viel Talent. Es ist eine sehr internationale Stadt, ein Magnet für sehr begabte Leute aus ganz Europa und von weiter weg. Berlin ist eine Stadt, die Unternehmern sehr viele Möglichkeiten gibt, etwas auf die Beine zu stellen. Es ist ja kein international bedeutendes Finanz- oder Industriezentrum, aber als solches genau richtig für Leute, die gerne neue Dinge aufbauen. Die finden da noch eine ziemlich ziemlich unbemalte Leinwand und es ist eine Stadt mit viel kreativer Energie, also ein guter Platz für Startups.
And it's a city with a lot of creative energy for sure. So I think it's a great place for startups.
And if we look into a future a bit concerning the startup scene in Berlin.
Wenn wir in die Zukunft der Startup-Landschaft von Berlin blicken, ist das alles nur ein Hype oder wird das Ganze auch langfristig anhalten?
Well, I think the factors that are important to make it sustainable are having a
Die wichtigen Faktoren für langen und nachhaltigen Erfolg sind eine große Basis von Technikern, von talentierten Unternehmern und genügend Early-Stage-Risikokapital. Wenn es Berlin gelingt, genügend von allen drei Dingen zu haben, dann wird es ein Ökosystem werden, so wie das Silicon Valley. Ich glaube, Berlin ist auf dem Weg dorthin, das dauert aber noch eine Weile. Aber ich bin sehr optimistisch, sowohl was die Fähigkeiten der Techniker, der Entrepreneure als auch mancher der Investoren angeht.
That are starting things in Berlin and also the quality of some of the investors who are investing in Berlin.
Ja, und diesen Optimismus scheint auch Mark Hoffman zu teilen, Geschäftsführer bei Gründerszene.de, einem Magazin für Gründer und Gründungsinteressierte. Unsere erste Frage an ihn war, wie zukunftsorientiert ist die Startup-Szene in Berlin überhaupt?
Ich denke, die Startups, die sich hier angesiedelt haben und auch schon lange Zeit davor da waren, die sollte man auch immer berücksichtigen, denke ich, die haben alle sehr viel Potenzial. Nicht umsonst haben wir eine große Durchdringung von auch internationalen Gründern, die zum Beispiel aus einem Land wie Schweden, aus England, extra nach Berlin gekommen sind, um hier letztendlich einen ihrer Standorte oder sogar ihren Hauptstützpunkt quasi aufzubauen. Der Innovationsgrad hier der neuen Startups, die hier sich gerade angesiedelt haben, ist um einiges höher als vielleicht in den vergangenen Jahren. Insgesamt overall würde ich aber behaupten, dass die Chancen dieser Startups, die wir gerade in Berlin haben, sehr, sehr gut ist.
Wie wichtig ist denn die Umgebung oder die Umwelt für Entwickler, für kreative Personen? Sie haben vorhin schon angesprochen, billige Mieten, kreative Szene. Sind das wirklich die Kriterien, die für erstmal Entwickler wichtig sind und dementsprechend auch für Investoren, um zu investieren?
Also ich denke, da sollte man ein wenig differenzieren. Ich denke, es sind sehr schöne, günstige Mieten. Das ist vielleicht interessant für die Büroräume. Aber letztendlich sind das so viele verschiedene einzelne Mosaikteilchen, die interessant sind. Wir haben auch nicht nur Programmierer, sondern ich glaube, ein guter Programmierer ist nichts ohne den letztendlichen Businessman, der vielleicht Kooperation und Dealflow letztendlich dafür garantiert und auch mit Investoren redet.
Wie nachhaltig sind eigentlich diese Investitionen in Startups, vor allen Dingen in Berlin? Kann man das beurteilen?
Ich glaube, da kann man nicht einfach allgemein beurteilen, dass es nachhaltig. Ich glaube, das ist ganz abhängig davon, wie die Firmenphilosophie ist, der verschiedenen Gründer, der Geschäftsführer letztendlich. Ich glaube, dass unser Ziel sein sollte, hier in Berlin jetzt etwas zu gründen, das vielleicht nicht an einen US-Amerikaner verkauft wird, sondern dass wir tatsächlich mal eine Strategie fahren sollten, die besagt, dass wir hier einen Weltmarktführer tatsächlich in Berlin etablieren, in welchem Bereich auch immer. Natürlich im Online-Umfeld gegebenenfalls. Und ich glaube, dass es innerhalb der nächsten 3 Jahre tatsächlich so etwas geben wird, weil im Moment nicht nur dieser Hype, der sich im Moment hier doch eindeutig platziert, sondern ich glaube auch, dass die Qualität der Personen, die wir hier gerade in dieser Konzentration in Berlin haben, eindeutig dazu führen wird, dass wir hier in den nächsten 3 Jahren einen Weltmarktführer etablieren können, gründen können und auch hier behalten können vor allen Dingen. Und das ist das Wichtige, glaube ich, auch für Berlin, dass wir ihn hier vor Ort auch behalten.
Profitiert Berlin von dem Hype? Profitieren die Startups von dem Hype?
Gute Frage. Ich denke, Berlin profitiert an sich schon, weil immer mehr Leute nach Berlin kommen. Das ist jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Profitieren die Startups davon? Ja, sie profitieren auf der einen Seite davon, glaube ich, dass die Öffentlichkeit gerade oder die Welt gerade ein wenig mehr auf Berlin schaut und dementsprechend auch auf die Startups. Das müssen diese natürlich geschickt ausnutzen und was in diesen Augenblicken, glaube ich, wichtig ist, dass wir nicht nur auf einzelne Startups, Hype-Startups gucken, sondern wirklich auf die Masse, dass man wirklich versucht, ein Sprachrohr zu generieren, das auf wirklich alle verschiedene Startups vielleicht mal schaut. Auf der anderen Seite, so viel Aufmerksamkeit hat natürlich auch immer einen Nachteil meines Erachtens, zwar wächst der Druck natürlich. Wir müssen jetzt einfach auch schaffen, das, was wir groß angekündigt haben, auch umzusetzen. Das heißt also, wenn wir sagen, wir schaffen es in den nächsten 3 Jahren, so ein Startup zu gründen, das auch vielleicht mit einem Google oder einem Facebook mithalten kann, dann sollten wir uns auch daran setzen. Und dieser Druck ist sicherlich enorm. Das heißt also, diesen Stand zu halten, wird schwierig zu sein.
Da werden sich die Berliner Startups also erst noch zu beweisen haben. Mark Hoffmann war das, Geschäftsführer von Gründerszene.de mit einer Einschätzung des aktuellen Berlin-Startup-Hypes. Auf mich wirkt das immer so ein bisschen so, als würde sich die Stadt selbst vergewissern wollen. Das passiert ja auch in der Mode immer. oder auch in der Kunst, dass man immer wieder fragt, wo steht da eigentlich Berlin? Sind wir auf dem Weg, vergleichbar zu sein mit London, Paris oder eben New York? Naja, da müssen wir mal schauen.
Selbstinszenierung, da war Berlin schon immer ganz gut dabei, glaube ich.
Genau, mal sehen, wie das wird. Auf die Startups kommen wir aber gleich nochmal zurück, nämlich auf die Frage, wie die Jobs nämlich in dieser Szene vergeben werden. Wenn man so ein Startup macht, dann braucht es natürlich erstmal eine gute Idee, Businessleute und Geld. Dann kommen aber auch schon ganz schnell die Techniker und die sind gefragt, genauso wie Produktmanager und Übersetzer. Ihre Tagessätze können durchaus mal die 800-Euro-Grenze überschreiten, was aber immer noch keine Garantie ist, dass die dann auch lange bleiben.
Umso wichtiger wird eben die Personalsuche. Neben diversen Spezialblogs gibt es mittlerweile auch eigene Startup-Jobbörsen nur für Berlin und Headhunter, die sich nur mit der Personalfindung beschäftigen. Aber wie findet man die richtige Arbeitskraft für ein Projekt beziehungsweise das passende Projekt für einen potenziellen Mitarbeiter? Lars Überland hat sich für uns mit einer Recruiterin und einem derzeit sehr gefragten iPhone-Entwickler getroffen.
In der Branche, in der wir sind, also wirklich in dieser Startup-Welt, in dieser Internetszene, gibt es eine Unmenge an Jobs.
Sagt Constanze Buchheim. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Berliner Personalagentur fürs Internet, iPotentials. Und wir treffen uns ganz stilgerecht in einem morgendlich betriebsamen Berlin-Mitte-Coffeeshop. iPotentials arbeitet seit 2,5 Jahren für Startups und verändert anscheinend gerade die Art, wie Startups ihre Mitarbeiter finden. Sie drehen nämlich das übliche Headhunter-System einfach um und suchen nicht für das Unternehmen den Kandidaten, sondern für den Kandidaten das passende Unternehmen. Der ist das Maß aller Dinge und sagt, wo es lang gehen soll.
Und deswegen gehen wir sehr stark auf Veranstaltungen, um wirklich einfach Talente kennenzulernen und mit ihnen zu reden. Wir arbeiten natürlich mit Xing, wir arbeiten mit LinkedIn, gehen da auch sehr in die Fachforen, damit wir uns da wirklich einfach positionieren und der Ansprechpartner werden.
Ansprechpartner an der Tür zu einer Welt, in der es Überraschendes zu entdecken gibt.
In Startups findet man einfach die Arbeitswelt der Zukunft. Also das, was man sich wünschen würde, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte, Vertrauen ineinander, partnerschaftliche Zusammenarbeit, eine hohe Kontrolle, eine hohe Mitbestimmung über das, was mit einem passiert, Entwicklungswege.
Und inzwischen suchen die Startups ja auch gar nicht mehr nur nach IT-Lern, sondern für alle Bereiche.
Also wirklich Generalisten, die sehr breite Aufgabenfelder übernehmen können und wollen und die im Grunde jeden Tag auch in eine andere Aufgabe reinspringen wollen, weil das eigentlich die Herausforderung im Startup ist.
Meine Skills jetzt konkret Image Processing, also zum Beispiel Echtzeitbildbearbeitung auf mobilen Geräten. Im Gegensatz zum Beispiel zu Webdesign, da gibt es natürlich auch Spezialgebiete, aber da gibt es auch mehr Angebot.
Dieser Mann ist denn doch Programmierer, also vom leuchtenden Kern des Startup-Hypes. Entwickler, wie sich die Codeschreiber nennen, die tatsächlich neue Dinge programmieren. Der hier hat neulich eine ziemlich aufsehenerregende Foto-App geschrieben. Für uns hat der Mann keinen Namen, weil er nicht weiß, was wir aus seinen Statements machen. Und Bewerber googeln gehört ja nach wie vor zu den Grundlagen des Anheuerns. Genauso wie das Ködern. Denn wie man hört, tun Startups ja so einiges, um Mitarbeiter zu finden und es ihnen bequem zu machen. Wir hörten da glaubhaft versichert von ihren Forderungen der Kreativen wie Sofas, großer Esstisch, volle Küche, Dusche, Beitrag zu Fitnesskram, freie Drinks, mindestens einmal im Monat gemeinsam auswärts essen, oft gemeinsam frühstücken, flexible Arbeitszeiten und natürlich Spielkonsolen.
Das ist eigentlich in der Startup-Branche schon gang und gäbe, wirklich Obst und Essen zur Verfügung zu stellen, kreative Spiele wie eine Wii oder ein Kickertisch bereitzustellen, weil man im Grunde genommen sagt, okay, die Arbeit ist sehr hart, die Arbeit ist sehr komplex, die ist sehr anfordernd und insofern ist es gar kein Luxus, sondern es, also jedes Unternehmen täte eigentlich gut dran, das zu tun.
Und unser Programmierer, verlangt er auch die Dachterrasse und die Sojamilch im Kaffeeautomaten?
Ich war ja auch im Bewerbungsverfahren bei Google und ich war bei Google auch auf dem Campus und es ist unbestreitbar, Google ködert die Leute auch mit gutem Essen, mit einer freien Mensa, in der ein Sternekoch kocht. Aber das allein reicht nicht. Also das wirkt ein bisschen billig, wenn Startups meinen, dass man wirklich gute Leute, die jahrelang gelernt haben, was sie jetzt können, dass man die mit einer Spielkonsole so abspeisen kann. Also es wirkt so, wenn es wirklich nur die Spielkonsole ist, aber mickriges Gehalt und null Beteiligung.
Ach ja, Beteiligung, also Aktien des Unternehmens, eine naheliegende Entlohnungsform für jemanden, der das Produkt eines Startups erst technisch möglich macht.
Die Misserfolgsrate ist sehr hoch, aber der Erfolg im Gegenzug hat dafür auch einen sehr hohen Payoff. Und das ist dieses Risiko, auf das man sich jedes Mal bei einem Startup einlässt. Man weiß halt nicht, ob man nach ein paar Monaten raus ist aus dem Job oder ob man aus dem Berufsleben nach ein paar Monaten raus ist, weil man ausgesorgt hat.
Dieser Zockertraum und der Mechanismus, dass, wenn erst einmal alles aufgebaut ist, man nicht mehr wirklich so gebraucht wird, sorgen für das verbreitete Nomadentum unter IT-Lern. Der Trend geht, und nicht nur bei Ihnen, zum Freelancer mit allen Vor- und Nachteilen.
Das, was man schon merkt, ist, dass natürlich die Menschen, die in der Startup-Welt arbeiten, für die Themen brennen. Ja, und da ist immer die Gefahr, dass man einfach zu viel arbeitet und dass man verbrennt für seine Themen.
Und sie leben dann auch in so einer Vorstellung, es wird ja immer weitergehen und das Gehalt wird immer steigen. Irgendwie automatisch, so irgendwie wird man der Rockstar, irgendwie wird man das nächste Facebook gründen, ganz automatisch.
Und irgendwann merken sie dann, dass das gar nicht so automatisch geht und dass sie vielleicht besser von dem vielen Geld was zurückgelegt hätten.
Bei Programmierern ist das Verdienstprofil ja eher so wie beim Sport. Also man hat seine Hochzeit und in der muss man so für später was beiseite legen.
Von welcher Größenordnung wir reden? Laut der Stundensatzdatenbank der IT-Plattform Galb.de kostet ein guter Berliner Entwickler in der Hochzeit seiner Erfahrung und Leistungsfähigkeit derzeit um die 500 bis 800 Euro pro Tag. Und
Aufträge gibt es immer. Wenn man wollte, könnte man immer arbeiten. Ununterbrochen. Auch am Wochenende. Das lieben Startups ja auch.
Lars Überland war das mit einem Blick in die Recruiting-Mechanismen der Startups.